Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich konkret verändert. Ich bin Nora Meyer und darf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder durch den Podcast begleiten. In den letzten Wochen haben wir bei Dialog sehr viele tolle Menschen begrüßen dürfen, die alle im Rahmen des Zukunftssalons in der Linzer Tabakfabrik als Keynote-Speaker auf der Bühne waren. Ja, und last but not least ist heute Ali Malucci unser Podcast-Gast, Unternehmer, Speaker, EU-Jugendbotschafter und Gründer von Watcher.com. Mit seiner beeindruckenden Lebensgeschichte inspiriert Ali Menschen auf der ganzen Welt und zeigt Wege für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Heute gibt er uns Einblicke in seine Visionen und sein Verständnis von Zukunft als Entscheidung. Lieber Ali, ich freue mich wirklich sehr, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen.
Also wirklich, die Freude liegt wirklich ganz auf meiner Seite. Wirklich, ich freue mich so sehr auf den Podcast, weil es ist ja noch eine Organisation, das Diakoniewerk, das wirklich dafür steht, wie Gesellschaft einfach funktionieren kann.
Sehr schön. Wunderbar. Wir fangen gleich einmal mit ein bisschen unkonventionellen Fragen an, lieber Ali. Stell dir vor, du kriegst für einen Tag die Fähigkeit, jeden Menschen auf der Welt von einer Sache zu überzeugen. Was würdest du wählen und warum?
Also ich hätte für einen Tag die Chance, alle Menschen auf der Welt von einer einzigen Sache zu überzeugen. Was wäre das? Das ist leicht. Ich würde alle Menschen davon überzeugen, und zwar sei gut zu dir selbst. Sei einfach gut zu dir selbst. Das würde ich den Menschen sagen. Davon würde ich sie alle versuchen zu überzeugen, dass sie zu sich selbst als Mensch einfach gut sind, weil das automatisch dazu führt, dass sie auch mit anderen anders umgehen.
Zweite unkonventionelle Frage. Wenn du eine eigene Zukunftsprognose in Form eines Songs ausdrücken müsstest, welches Lied wird das sein? Oder welchen Titel hätte der Song, den du schreiben würdest? Also Song über die Zukunft.
Ein Song über die Zukunft als Zukunftsprognose.
Ja.
Okay. Ja, das ist simpel. Den gibt's halt schon, oder? All you need is love.
Ah, schön, ja.
Nein, wirklich, am Ende des Tages geht es nur um die Liebe. Am Ende des Tages mündet alles in die Liebe. Bei unserem letzten Atemzug wollen wir genauso geliebt werden wie nach unserem ersten Atemzug. All you need is love. Von mir, nicht von den Beatles.
Ja. Gut, dann gehen wir in medias res. Das Diakoniewerk hat zum 150-jährigen Jubiläum den sogenannten Zukunftssalon veranstaltet. Ein Event, das trotz vieler Unsicherheiten und Krisen, wie wir ja gerade tagtäglich damit konfrontiert sind, den Blick auf eine positive Zukunft richtet. Du bist ja Speaker beim Event auch gewesen. Deine Keynote lautet: Zukunft ist eine Entscheidung für eine Gesellschaft und Arbeitswelt am Sprung in die Zukunft. Ali, wenn du auf deine eigene Geschichte zurückblickst, was hat dich am stärksten geprägt und was hat dich vor allem für die Zukunft so stark gemacht?
Also was mich wirklich am meisten geprägt hat, das waren glaube ich zwei, drei Sachen. Das eine war ganz starker Sinnbezug. Also alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, das mir auch die Kraft gegeben hat, immer weiterzumachen, war, dass ich begonnen habe, irgendwann einfach mir bewusst zu werden, dass ich alles, was ich tue, dafür mache, dass Kinder, die in diese Welt kommen, nicht dieselben Probleme haben müssen, wie ich in meiner Kindheit. Ich bin am Flüchtlingsheim aufgewachsen, habe gestottert, ich habe die Schule hingeschmissen, ich hatte über 40 Jobs, war klassisches Migrantenkind. Zu Hause war es nicht wirklich leicht für uns, weil mein Vater nach der Flucht in der Psychiatrie gelandet ist und meine Mutter wirklich kämpfen musste. Und dann merkst du als Kind, wie du gesehen wirst. Du bist der Ausländer, du kannst dieses und jenes nicht. Du hast eine schwierige Zeit als Jugendlicher, deine Schulnoten sind deshalb schlecht und die meisten sagen, aus dem Kind wird nichts mehr. Und da war so eine große Wut da, dass ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass man so mit Menschen umgeht. Und das war mein großer Antrieb, eine Welt zu erschaffen, in der es anderen Kindern nicht so gehen muss. Das heißt, das eine war mal das ganze Sinnthema. Das andere war, dass ich in meiner Kindheit sehr geliebt worden bin. Ich hatte das Riesenglück. Wir hatten in meiner Kindheit nichts. Wir hatten keine Kohle und gar nichts, aber meine Eltern haben mich immer fest umarmt und egal wie viele Probleme wir hatten, egal wie viel gestritten worden sind, egal wie oft meine Mama gesagt hat, warum kannst du nicht so lernen wie andere Kinder und. Sie hat immer gesagt, ich liebe dich über alles. So wie du bist, bist du super. Wenn du willst, schaffst du alles. Das heißt, das eine ist, ein Grundvertrauen mitbekommen zu haben von zu Hause, dass so wie ich bin, ich gut genug bin. Das andere, eine Lebensgeschichte, die mir gezeigt hat, was mit Menschen passiert, wenn man nicht an sie glaubt. Und auch eine Lebensgeschichte, wo ich gelernt habe, was es bedeutet, ungerecht in die Welt zu starten. Aber zeitgleich zu verstehen, dass Bildung das Wichtigste ist. Ich hatte Glück, dass bei uns zu Hause Bildung immer groß geschrieben war. Auch nach meinem Schulabbruch habe ich trotzdem irgendwelche Ausbildungen gemacht. Und dann die Erkenntnis gehabt, all das hat mich in meinem Leben dazu gebracht, dass ich das anderen weitergeben kann, damit andere nicht dieselben Probleme haben müssen wie ich. Das in Kombination, wenn du das einmal in Kombination einmal verstanden hast, das soll jetzt gar nicht überheblich wirken, aber dann kann dich nichts mehr aufhalten, weil du all die grundlegenden Dinge hast, die meistens Menschen zurückwerfen. Also die Menschen zurückwerfen, wenn du es nicht hast, so gesehen.
Aber
und Glück, und Glück. Ja, Glück.
Ja. Aber es wird doch sicher trotzdem oft Momente bei dir gegeben haben, oder wenn du auch sagst, das war ja lange problematisch bei dir im Lebensweg, wo du wirklich dir vielleicht auch gedacht hast, boah, warum ich und warum ist das alles so unfair? Wie bist du damit umgegangen?
Da ich keine andere Alternative hatte, habe ich weitermachen müssen. Ich glaube, das Problem ist, und ich hatte wirklich Glück, ich habe mir niemals... Natürlich gab es genug Tage, wo ich mir gedacht habe, warum bin ich das Flüchtlingskind? Warum heiße ich Ali? Warum stottere ich? Warum habe ich keine Familie zu Hause, die einfach intakt ist? Natürlich stellst du dir diese Fragen. Aber auf der anderen Seite hast du irgendwo so ein tiefes Urvertrauen. Irgendeine Stimme spricht zu dir auch in der Stille und sagt, hey, alles wird gut. Bleib dran, gib dich selbst nicht auf. Deine nennt Spiritualität, der andere nennt es ein höheres Glauben. Vielleicht war es, weil meine Eltern mich einfach so geliebt haben und mir immer das Gefühl gegeben haben, ich bin eingebettet in die große Liebe. Und was ich natürlich auch mitbekommen habe in meinem Leben, und das habe ich von meiner Mutter gelernt, ist einfach niemals aufgeben. Also wenn du das Mindset mitbekommen hast von zu Hause, wenn du etwas 10-mal versuchst und es geht nicht, dann machst du es ein 11. Mal. Und wenn du es 100-mal machst und es funktioniert nicht, dann machst du es eben ein 101. Mal. Das habe ich wirklich eingetrichtert bekommen von zu Hause. Und das heißt, ich war immer handlungsfähig. Für mich war Handlungsfähigkeit immer eine Option. Niemals aufgeben. Und wenn du so denkst, dann kann in deinem Leben alles schief gehen. Aber du denkst, na gut, versuche ich es halt nochmal. Trotz Depressionen, trotz Trauer, trotz Wut, trotz Ärger. Und das, ich habe das immer wieder in meinem Leben gehabt, dass ich alles hinschmeißen wollte. Aber irgendeine Stimme hat gesagt, nein, machst du es halt nochmal. Weil die Alternative wäre gewesen, mein Leben aufzugeben und dafür die nächsten 60, 70 Jahre meines Lebens zu leiden. Und da war es besser zu sagen, na gut, jetzt in den ersten 20, 30 Jahren hänge ich mich voll rein, versuche mich da irgendwie rauszuziehen, dadurch im besten Fall vielleicht ein Vorbild zu werden für Kinder, die kein Vorbild haben. Aber wenn du dich mal richtig anstrengst, und natürlich brauchst du Menschen, die bedingungslos an dich glauben. Alleine schaffst du es ja nicht. Du brauchst irgendjemanden links und rechts, der an dich glaubt. Aber wenn du das mal hinkriegst und dich einfach mehr anstrengst als alle anderen, dann ist der Rest des Lebens leichter. Und wenn du dein Leben siehst als einen Strahl von, sagen wir mal, 100 Jahre, ist es nie zu spät zu sagen, ich versuche es trotzdem, wenn ich möchte, dass der Rest meines Lebens gut verläuft. Und es hat aber nichts damit zu tun, zu sagen, ich bin so cool, ich habe es geschafft. Ich hatte in meinem Leben immer wieder Menschen, die bedingungslos an mich geglaubt haben. Einmal war es ein Lehrer, mal war es eine Führungskraft am Unternehmen, die mir was gesehen hat. Du musst halt zulassen, diese Optionen auch irgendwo zu sehen, weil unter 10 Leuten, die sagen, du bist ein Idiot, gibt es genauso 10 Menschen, die es gut mit dir meinen. Und die Frage ist, auf was lenkst du deine Aufmerksamkeit? Und ich habe wirklich früh gelernt, es macht einfach absolut keinen Sinn, seinen Fokus zu legen auf nur das Negative, nur auf die Abwärtsspiralen, weil du hast sowieso negative Momente. Du hast sowieso so Momente, wo das Leben dir richtig klatscht, wo du da stehst und denkst, was ist jetzt los? Und natürlich musst du durch die Trauer durch den Ärger. Wenn du zu weinen hast, dann weine. Wenn du sauer bist, schrei es raus. Aber dann muss auch der Punkt kommen, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, so, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Und für mich gab es immer nur dieses, ich versuche den nächsten kleinen Schritt. Und sei es Bildung gewesen, sei es andere Freunde sich zu suchen, sei es mal sich selber zu hinterfragen, wo habe ich nicht genauer hingeblickt, sich mal selber einzugestehen, wo sind denn meine Grenzen? Und sich auch die Frage zu stellen, welche Erwartungshaltungen habe ich vom Leben eigentlich? Weil meistens ist das größte Unglück unseres Lebens, dass wir über Erwartungshaltungen an das Leben haben, die nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, mich wirklich auch auf mich und meine Fähigkeit, meine Potenziale, meine Talente zu konzentrieren und schauen, wogegen kämpfe ich immer, wer werde ich niemals sein, aber dafür, wo liegen meine Talente und wer kann ich dort sein in dem Bereich? Und das waren diese kleinen Fragen und natürlich halt immer wieder für andere Menschen da zu sein, schauen, dass man gute Freundschaften hat, gute Beziehungen zu anderen Menschen pflegt. Und ich habe, entschuldige den Ausdruck, ich habe versucht, einfach kein Arschloch zu sein. Also auch wenn Leute zu mir ganz schlimm waren und mir irgendwelche Neonazis Zigaretten in die Hand ausgedrückt haben, habe ich mir nicht gedacht, alle Österreicher sind blöd. Sondern nein, die Typen, deren Verhalten ist eine Katastrophe. Und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, hat schon, glaube ich, dazu auch geführt, dass ich da nicht zu verbittert war. Natürlich gab es genug Phasen, wo ich an der Kippe war, in die reine Verbitterung zu gehen. Das gab es genug und das möchte ich auch gar nicht schönreden. Aber es war halt auch, ich weiß nicht, immer wieder Menschen zu haben, die dich anschauen und sagen, Ali, das wird schon wieder. Komm, ich gebe dir eine Umarmung, weiter geht's. Ja, das war schon
du
wichtig.
Sagst, oder du hast das ja jetzt auch irgendwie auch angesprochen schon. Also Zukunft ist definitiv eine Entscheidung. Ja?
Immer.
Was bedeutet das konkret nämlich auch für jeden Einzelnen? Also was würdest du jetzt mir zum Beispiel raten? Wie soll ich morgen meinen Tag starten?
Manche Leute sagen zu mir, naja, in Österreich, keiner kümmert sich um die Jugendlichen, die abgehängt sind. Und meine Gegenfrage ist oft, ja, was machst denn du dagegen? Weil du regst dich darüber auf, sagst, das ist eine Katastrophe, was tust du dafür? Und wenn dann die Antwort ist, das ist ja nicht meine Aufgabe, dann sage ich den Leuten so, jetzt bist du im Opferfilm. Weil du kannst sehr wohl bei dir in der Gegend der Straße in die Volksschule gehen und sagen, braucht ihr Hilfe? Ist da irgendwas? Seid ihr irgendwo unterbesetzt? Kann ich bei euch ehrenamtlich mitarbeiten? Und du kannst dich bei irgendeiner NGO melden und sagen, kann ich so etwas Ehrenamtliches tun bei euch im Jugendbereich? Das heißt, Zukunftsentscheidung heißt, handlungsfähig zu werden und zu verstehen, wenn ich in 10 Jahren eine bessere Welt will, welches Problem nervt mich heute so sehr in der Gesellschaft, wo ich mir denke, wenn es das Problem in 10 Jahren noch gibt, dann war ich auch selbst schuld, weil ich nicht versucht habe, daran was zu ändern. Und dann muss ich selber Teil der Lösung werden. Ich sage den Leuten immer, du brauchst gar nicht in die Zukunft denken, was kannst du heute tun? Was kannst du heute tun? Über was regst du dich am meisten auf? Und die Frage ist, tust du was dagegen oder redest du nur? Und das meine ich damit. Weißt du, ich habe es in meiner Keynote auch gesagt, das Einzige, was wir Menschen wirklich haben, ist der jetzige Moment. Während wir zwei gerade hier sprechen, das ist doch das Einzige, was wir beide wirklich haben. Das, was in 10 Stunden passiert, das liegt vor uns. Da haben wir keine Ahnung, was da ist. Und die Dinge, die vor 10 Stunden waren, das sind Erinnerungen bei uns beiden jetzt. Wenn ich dich frage, vor 10 Stunden, wo warst du, dann wirst du dich zurückerinnern und sagen, na, dort war ich und dieses. Aber es ist jetzt nicht mehr existent. Und wenn du verstehst, dass wir beide jetzt diesen Moment haben und du sagst zum Beispiel zu mir, weißt du, Ali, ich habe keine Ahnung, ich habe meine beste Freundin jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ich wünschte, wir würden mehr telefonieren. Dann wäre meine Antwort, greif jetzt zum Hörer. Warte nicht drauf, dass sie sich meldet oder dass du es morgen tust. Und so gestaltest du Zukunft. Du setzt eine Aktion, du handelst und das führt zu Konsequenzen. Setzt du aber keine Handlungen für eine bessere Zukunft, werden andere Handlungen setzen, die zu Konsequenzen führen, die du nicht haben willst. Und die meisten Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, sind halt welche, die sich nicht als handlungsfähig verstehen. Und ich will eine Welt haben für Jugendliche, die eine bessere Zukunft haben. Ich möchte eine Welt haben, in der Menschen gerne in die Arbeitswelt gehen und gerne ihre 8 bis 10 Stunden dort verbringen und wirklich in ihrem Potenzial aufblühen. Deshalb muss ich das tun, was ich heute tue. Auch wenn es so anstrengend ist, auch wenn ich manchmal zu Hause sitze und zu meiner Frau sage, ich habe keinen Bock mehr. Sollen sich doch andere um den Mist kümmern. Ja? Ich mache das jetzt seit 15 Jahren, ich bin fertig. Ja? Und dann schaut sie mich an und sagt, Ali, dann wirst du dich langweilen, sage ich, ja, stimmt. Ja. Also, dann wirst du dich ja nur mehr ärgern, sage ich, ja, stimmt, dann gehe ich wieder raus, ja, und mach das.
Du bist ja selber das beste Beispiel dafür, dass Bildung eben nicht nur in der Schule stattfindet. Welche Art von Lebensbildung würdest du dir denn wünschen, dass Schulen und Unis stärker vermitteln?
Ich würde mir wünschen, dass die Lehrer lernen, die Menschen in der Bildungswelt an den Unis lernen, vorzuleben, was es heißt, das Leben zu meistern. Also wir brauchen kein Schulfach Medienkompetenz und wir brauchen auch kein Schulfach, wie gehe ich miteinander in Beziehung, sondern wir müssen das integrieren in unseren Alltag, in der Schule. Wenn wir in Deutsch einen Text lesen, dort den Menschen beibringen, wie sie herausfinden, ob das Fake News ist oder nicht. Wenn es in der Klasse einen Konflikt gibt, dort vorleben, was es heißt, wie leben wir trotz dieses Konfliktes als Klassengemeinschaft gemeinsam? Wie begegnen wir uns? Wie ziehen wir Konsequenzen? Wie trennen wir den Menschen von der Handlung? Das sind Dinge, wo ich oft den Lernen sage, ihr seid das Einzige, teilweise seid ihr die Einzigen, die Vorbilder für die Kinder sind. Die Frage ist, wie geht ihr mit eurem eigenen Leben um? Bildung passiert überall. Schule ist nicht gemacht worden für Bildung, bitteschön. Schule ist gemacht worden, dass die Menschen fertig sind und auf die Uni studieren gehen. daher kommt die Schule, deshalb sind auch so viele Leute in der Bildung total frustriert. Die Lehrer und Lernen, die nicht frustriert sein wollen, sind ja die, die dann ihren Unterricht ein bisschen anders machen. Die machen dann Projektunterricht, die gehen auf ganz andere Ebenen, auf Beziehungsebenen. Es gibt ja wunderbare Lehrer und Lernen, die sagen, so wie Bildung bisher gelebt worden ist in der Vergangenheit, auf das habe ich keinen Bock. Im Rahmen des Bildungsgesetzes mache ich es einfach anders. Und wir haben in Österreich hunderte Schulen, öffentliche Schulen, wo du hingehst und die Lehrer und Lernen einfach ganz anders Unterricht machen. Die schauen auf die Beziehungsebene, die gehen dann ganz anders auf die Kinder ein. Wenn dort jemand eine schlechte Note schreibt, bekommt er zwar die schlechte Note, aber der Lehrer oder Lernen sagt diesem Kind, du bist nicht als Mensch deine Schulnote. Du bist trotzdem wertvoll. Und dann stehst du da und denkst, wow, das hat mir keiner gesagt. Zu mir haben sie immer gesagt, du bist ein Fünferkind, du bist ein faules Kind, weil meine Schulnote nicht gut war. Obwohl es sowas wie ein faules Kind nicht gibt. Es gibt nur enttäuschte Kinder. Und das sind die Dinge. Auch wenn ich an pädagogischen Hochschulen unterrichte, ist das das Wichtigste, was ich den Lehrern und Lernenden mitgebe.
Im Rahmen vom Zukunftssalon wird ja auch viel über Technologie, Digitalisierung gesprochen. Wo siehst du denn da die Verantwortung von Unternehmen, Führungskräften, Technologie menschlich und auch sinnvoll einzusetzen?
Also ich bin, nachdem ich die Schule hingeschmissen habe, habe ich dann studiert. Also ich habe Schule fertig gemacht und habe eine Ausbildung als Softwareentwickler und habe danach studiert im Bereich verteilte Computersysteme und Advanced Technology Systems. Das waren damals einfach schon Systeme, wo man heute sagen würde, das waren die Vorläufer von der künstlichen Intelligenz. Was man damals gemerkt hat, ist, Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen, haben kein Interesse daran, dass man sagt, die Technologie setzen wir menschlich ein. Sondern da geht es darum, wie setzen wir das Ding ein, damit die Prozesse optimierter werden und besser werden. Wenn die dann merken, dass sie keine guten Leute mehr anziehen und die, die da sind, gehen, dann wird es plötzlich menschlicher. Also was müssen wir tun, dass die Leute auch gerne da sind, das Ganze umsetzen? Das Wichtigste, was man allen Menschen nur sagen kann bei neuen Technologien ist, du musst lernen, damit zu experimentieren. Bau es ein, teste es aus, aber beginne ein bisschen weiter zu denken und dir die Frage zu stellen, was sind die Implikationen davon? Also warte nicht darauf, dass es dir jemand anderes sagt, mach dir selber Gedanken. Es macht total Sinn, KI und das Ganze im Unterricht einzusetzen, aber die Frage ist, wo ist die Grenze? Das heißt, wo nehmen wir Menschen das Denken weg? Wenn du zum Beispiel in einem Unterricht dafür sorgst, dass alle nur mehr die KI fragen, dann wird das KI zum großen Orakel. Und diese jungen Menschen werden irgendwann Erwachsene, die der KI mehr glauben als andere. Was ist, wenn die KI bis dahin eine eigene Agenda entwickelt, quasi in manchen Bereichen? Weil wer die KI ja programmiert, der kann ja de facto vorgeben, wie die Welt sieht. Also bei Diversity und Inclusion wissen wir, dass die KI tiefst rassistisch ist. Weil sie natürlich mit Datenmustern gefüttert worden ist, die aus der bestehenden Welt kommen, die sehr männlich geprägt ist und sehr weiß geprägt ist. Okay? Das heißt, die KI hat als Datensatz nur das, wie wir die Welt schon jetzt sehen. Wenn du mit dieser KI arbeitest und sie wurde noch nicht besser trainiert, bekommst du Antworten, die Menschen, die für eine schwarze Hautfarbe haben, einfach ausschließt. Wenn du aber jetzt Jugendlichen beibringst in der Schule, fragst die KI, die weiß alles, dann haben die plötzlich ein Orakel erschaffen, die haben plötzlich jemanden, zu dem sie aufblicken, der aber selber nichts anderes ist als ein Set von Datenmustern, die von Menschen programmiert worden sind. Das heißt, wo ist die Grenze? Ja, es zu nutzen als Tool. Ja, als Erweiterung. Ja, um vielleicht mal Ideen zu bekommen. Aber was ist das, wo ich wieder mein Hirnkastel quasi anwerfen muss? Das heißt, dieses zu lernen, diesen Prozess des Scheiterns beim Lernen, Fehler machen, experimentieren. Oh, so geht das. Das muss ohne KI und das ganze Zeug funktionieren. Und dann kann man on top die KI draufsetzen zum Beispiel. Und das geht aber nur durchs Experimentieren. Das geht nur darum, indem man nicht sagt, ich warte mal, was andere tun, weil dann ist der Zug abgefahren. Sondern, wie kann ich selber experimentieren? Wie kann ich selber quasi Dinge machen? Einfaches Beispiel, wenn ich eine Keynote mache, wenn ich einen Vortrag mache, dann ist es nichts anderes wie eine Unterrichtsstunde für erwachsene Menschen. Da musst du dir unfassbar viele Infos holen. Du musst dich im Vorfeld mit der Organisation auseinandersetzen. Ich habe mich jetzt auf diese Keynote heute 3-4 Wochen lang vorbereitet. Ich habe alles über das Diakoniewerk gelernt. Ich war selber mal Zivildiener da. Ich habe eigene Sachen dazu gebaut, Inhalte entwickelt. Ich hätte natürlich der KI sagen können, hey, kannst du mir mal so eine 60-Minuten-Keynote entwickeln? Das ist der Kunde, Diakoniewerk, schaut mal die Website an. Was soll ich denn erzählen, dass die happy sind? Die hätte mir das auf jeden Fall ausgespuckt. Nur mich dann das auf der Bühne zu verkörpern, das wirklich rüberzubringen, die Tonalitäten zu finden, da wäre ich mir vorkommen wie ein Schauspieler, der einen Text runterliest. Das heißt, ich musste das Handwerk selber ansetzen, habe aber für einige Animationen, wo ich keine guten Bilder hatte, bestehende Bilder genommen und sie um KI erweitert, damit sie meine Folien gut hineinpassen zum Beispiel. Und das ist diese Balance, die wir lernen müssen, dahin zu kommen. Und da ist gerade die ganze Welt im Experimentieren und deshalb sage ich den Lehrern und Lernern auch immer, beginnt spielerisch damit zu experimentieren, lieber Unternehmen, beginnt spielerisch damit umzugehen. Aber denkt ja nicht, dass die KI-Firmen das Ganze machen, weil sie gut meinen. Am Ende des Tages wollen die Umsatz machen, wollen Werbung verkaufen, whatever. Deshalb geht es darum, schon einen gesunden Realismus zu haben, aber die Dinge anzunehmen.
Vielleicht schauen wir in einen anderen Bereich, nämlich eben, da sind wir ja ein bisschen auch im Bereich Diakoniewerk, soziale Arbeit, nämlich Pflege. Eine der zentralen Aufgaben in der Gesellschaft, der noch oft wenig anerkannt. Was müsste sich denn aus deiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung ändern, damit Pflegekräfte mal die Anerkennung auch erhalten, die sie überhaupt verdienen und dann auch nicht falsch irgendwie eingeschätzt werden? Auch der Job hat ja, glaube ich, noch immer so negative Behaftung.
Nein, es ist ein harter Job. Es ist kein leichter Job. Es ist kein Job, wo du hingesagt easy cheesy. Es ist ein herausfordernder Job. Aber die Realität ist, alle Jobs von jedem Superhelden und jeder Superheldin auch im Kino ist anstrengend. Aber jemand muss es machen. Batman, Superman, so Batgirl, Supergirl. Das sind keine easy Jobs, but someone has to do the job. Das Framing auf die Pflege oder Berufe in NGOs, das Framing hat keiner. Keiner macht den Menschen klar, wow, du bist in der Pflege, shit. Ist ja unglaublich, sagt keiner auf einer Party. Die Leute reden mit jemandem, ja, welchen Job machst du? Ich bin Lehrer, ah, du Armer, du bist in der Pflege. Boah, ist ja voll anstrengend. Das heißt, auch unser eigenes Wording muss sich verändern. Als ich Lehrer war, wenn ich auf einer Party war und jemand gesagt hat, ja, was machst du? Und sage, ich bin Lehrer, haben die gesagt, boah, na Lehrer, na du hast das gut. Hast du 2 Monate Urlaub? Habe ich gesagt, ja, warum machst dann du den Job selber nicht? Na bist du, aber ich würde es mit den Kindern nicht aushalten. Sag ich, ja, du würdest das nicht einen Tag mit denen aushalten. Ja, sei froh, ich mache das. Wenn du mal Kinder hast, müssen sich andere um deine Kinder kümmern, weil du es nicht hinbekommst. Das war meine Antwort. Aber immer freundlich verpackt. Das heißt, das eine ist, dass wir in der Pflege selber das Selbstvertrauen mal starten muss. Jeder, der diesen Job in der Pflege macht, hat sich freiwillig dafür entschieden. Keiner wurde gezwungen. Das heißt, man muss dieses Selbstvertrauen haben und diesen Selbstwert und die Würde für sich selbst. Das, was ich hier mache, sorgt dafür, dass andere Menschen in Würde ihr Leben zum Beispiel leben dürfen. Das heißt, diese eigene Sinnzentrierung, das ist der eine Teil. Das andere das ist, dass man auf einer politischen Ebene verstehen muss, das ist ein Job, wo wir den Menschen Erleichterungen geben müssen, wo wir die Bezahlungen anheben müssen, wo wir auch, wie wir über diese Menschen reden, das komplett verändern müssen. Und das dritte ist, wie wir in der Gesellschaft Erfolg messen. Heute ist immer noch jemand, der ein Startup um 200 Millionen verkauft, wird zum Mann des Jahres oder Frau des Jahres und kommt auf irgendwelche Titelblätter. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir den Pfleger oder die Pflegerin des Jahres ausgezeichnet haben. Das heißt, die Frage ist, wie blicken wir auf diese Menschen? Dann nehme ich die Medien aber wirklich in die Pflicht. Denen sage ich, ihr schreibt es nicht auf eure Titelblätter. Schön, dass wir die Pflege haben. Danke, dass es euch gibt, weil wir würden das nicht machen. Die meisten Menschen sind froh, dass es jemanden in der Pflege gibt, weil sie selber den Job nie machen würden. Und die meisten in der Gesellschaft, muss man allerdings auch sagen, kommen mit der Pflege erst in Berührung, wenn es in der Familie jemanden betrifft. Das heißt, wir müssen schon in den Schulen viel früher anfangen, den Kindern klarzumachen, Geld ist nicht immer alles, es gibt auch eine Sinnerfüllung. Wenn ich in die Schulen gehe und mit den Kindern über Berufs- und Jobs spreche, rede ich über Jobs in den Kindergärten, in der Pflege. Ich mache ihnen klar, dass es diese Berufe genauso gibt, die so unfassbar wichtig sind. Versuche sie auch gut zu framen mit dem, was sie bewegen können. Und dann merkst du, dass da Kinder sich stehen und sagen, hä, das habe ich ja noch nie gedacht. Und also das sind so die Dinge, die wir hinbekommen müssen. Aber es beginnt damit, wie jeder Einzelne, der in der Pflege ist, auch im Freundeskreis darüber spricht. Ob du sagst, ja, es ist ein verdammt harter Job, es wird immer schwieriger, die Ressourcen sind nicht so easy, wir haben Fachkräftemangel, aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass ich dort etwas liefern kann, dass ich dort wirklich einen Mehrwert bringe, weil sich die Leute da auf uns verlassen und ich möchte die letzte Bastion sein, die bricht, wenn alles andere nicht funktioniert, wir funktionieren. Das ist ein ganz anderes Mindset, aber das muss halt intern beginnen bei den Leuten. Ich verstehe jeden, der sagt, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin echt am Sand. Und da muss man diese Leute, glaube ich, auch anders auch vergüten monetär. Also da muss auf der politischen Ebene, auf Kommunikationsebene was beginnen, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie jeder Einzelne von uns selber über Menschen in der Pflege oder in NGOs redet und sich nicht nur denkt, mal die Armen, Gott sei Dank machen sie es, sondern wow, danke, dass ihr das macht. Und das Problem ist, weißt du, je sinnvoller der Job ist, umso geringer das sogenannte Compensation Package. In den großen Konzernen, wo ich gearbeitet habe, gab es immer ein Compensation Package. Das war so ein Bonuspaket. Du bekommst Aktienoptionen, du bekommst ein Firmenauto, du kriegst die und die Annehmlichkeiten. Das wurde genannt in den US-Firmen Compensation Package. Und Compensation Package, Compensation heißt Kompensation. Das heißt, die Frage ist, für was wirst du in so einem Konzern kompensiert? Du wirst meistens kompensiert für den mangelnden Sinn. Das heißt, je größer der Sinn, umso geringer das Compensation Package. Und das haben wir in der Gesellschaft leider so noch nicht gesehen. Wir glauben, dass nur dein Geld zeigt, welche Wertschätzung du hast. Und das stimmt aber leider nicht, ja. oder sollte so nicht sein, ja.
Du begleitest ja, hast du eh schon angesprochen, viele junge Menschen. Welche Eigenschaften oder Einstellungen fallen dir denn bei den Jungen auf, die für die Zukunft besonders wertvoll sein könnten? Blick mal aufs Positive. Was braucht es denn auch für die Begleitung durch die ältere Generation? Aber was sind so die positiven Eigenschaften der Jungen?
Ich werde ja oft in Schulen geholt, was heißt, die Jugendlichen wollen nicht, die haben keinen Bock und sind nicht motiviert. Ich habe in meinem Leben über 600.000 Jugendliche besucht auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, noch nie, der nicht will oder der nicht kann. Noch nie. Ich habe nur Jugendliche erlebt, die irgendwann erlebt haben in ihrem Leben, du bist nicht gut genug. Und dann beginnen zu bocken. Wenn ich an solche Schulen komme und du arbeitest mit denen, gehst auf Wertschätzung, auf Augenhöhe, du zeigst ihnen, hey, ich verstehe dich. Ich schwöre dir, deren Augen leuchten auf. Die wollen plötzlich lernen, die haben Bock. Plötzlich stehen sie zu ihren Interessen, die sie haben, wo jeder gesagt hat, ah, das kannst du vergessen, das ist ja kein Job. Jugendliche sind genauso vielfältig wie Erwachsene. Aber was alle haben ist, wenn du ihnen auf Augenhöhe begegnest und ihnen klar machst, hey, du bist die Zukunft, du bist ein Erwachsener der Zukunft. Ich sage dir, die blühen auf. Die werden plötzlich 3 Meter größer. Denen wachsen die Flügel. Und was ich sehe, ist, wie die mit Technologie umgehen, wie die vernetzt sind. Für die ist das Normalste auf der Welt, vernetzt zu sein. Für die ist das Normalste auf der Welt, wenn mich was interessiert, suche ich mir den Kanal, wo ich es lernen kann. Der eine lernt es aus dem Buch, der andere über YouTube, der andere geht auf TikTok. Die haben einen ganz anderen Zugang zu Konsumieren von Wissen. Die sind bei vielen Dingen auch viel wählerischer, was wirklich gut ist. Also die haben nicht dieses alte, falsche Bild von Tradition, wo man gesagt hat, man macht die Dinge so, wie sie sind, weil das ist Tradition, auch wenn es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das sind Dinge, die mich unfassbar positiv stimmen. Wenn du Umfragen anschaust unter Jugendlichen, was sie sich wünschen, die wollen mehr die Themen der Menschenrechte, Frauenrechte, Gleichberechtigung, kein Krieg. Ich bin bei der UNICEF Ehrenbeauftragter und wir haben einmal im Jahr einen Zeichenwettbewerb für Kinder. Wenn du dir anschaust, was sie zeichnen die Welt so, wie sie sein sollte, nämlich wir alle gemeinsam zusammen. Die denken nicht in Grenzen. Also kein Lebewesen denkt in Grenzen. Kein Fuchs sagt, oh, der Fuchs da drüben ist ein Schweizer Fuchs, ich bin in Deutschland, schleich dich. Das machen wir Erwachsenen. Und bei Kindern findest du das nicht. Die denken nicht in Grenzen, denen ist auch im Kindergarten die Hausfarbe egal, denen ist das Geschlecht egal, denen ist wurscht, ob der eine Murat heißt oder Stefan heißt. Und das sind Dinge, die mich total positiv stimmen, weil ich auch sehe, dass diese vernetzte Welt sie immer mehr dazu bringt, sich nicht auch in Zukunft nicht einsam zu fühlen. Bis dahin die Reise aktuell leider ist eine sehr einsame, weil die Erwachsenen gerade die Nerven wegschmeißen und nicht oft für sie da sind. Aber genauso hast du noch Jugendliche, die in der Schulklasse so stark aufeinander schauen, wenn es einem nicht gut geht. Das heißt, du hast alle Welten wirklich gespiegelt. Aber was mich unfassbar positiv stimmt, ist, wenn ich in Schulen komme, wo jemand sagt, na, die Jugendlichen kannst du vergessen und du bist 2 Stunden dort und danach leuchten deine Augen und sie glauben an sich und schreiben dir lange E-Mails und sind positiv und haben ein Zukunftsbild. Und da ich das so oft erlebt habe, mache ich mir um die Zukunft unserer Welt absolut keine Sorgen. Das Einzige, was ich den Leuten immer nur sage, ist, die nächsten 5 bis 10 Jahre müssen wir mental aushalten, weil die alten Systeme zerbrechen und sich komplett neu sortieren müssen.
Das ist vielleicht ein spannender Punkt, da würde ich gerne noch einhaken. Wieso 5 bis 10 Jahre? Wie kommst du da darauf? Nämlich auch diese Zeit.
Weil es die Entwicklungen sind. Naja, weil es die Entwicklungen sind. Wenn du dir anschaust, die quasi die Kleinen sind, ja, also die, es ist so. Unser Entwicklungsmodell, wie wir mit dem Leben umgehen, verfestigt sich in den ersten 8 bis 9 Jahren unseres Lebens. Also in den ersten 8, 9 Jahren, wenn du gelernt hast, wie geht Streiten, wie geht mit der Welt umgeht, wie geht ich mit Emotionen um, das bleibt de facto dein Bild für den Rest deines Lebens. Und das heißt, wenn du einen Erwachsenen siehst, der sich plötzlich wie ein Kleinkind verhält bei einem Streit und du sagst, na, der führt sich auf wie ein Baby, was ist mit dem los? Oder der führt sich auf wie ein 8-Jähriger. Das stimmt. Wir Menschen fallen bei Streit oder erhöhten Emotionen zurück in unser Verhaltensmuster, als wir 8 oder 9 Jahre alt waren. Ja, so. Wenn du das einmal verstehst, musst du dir anschauen, okay, die heute 8- oder 9-Jährigen, was haben die so erlebt die letzten Jahre? Da war Corona, viele Umbrüche, Digitalisierung passiert gerade. Das heißt, die lernen gerade, wie es nicht geht, weil sie es bei den Erwachsenen sehen, und werden sich selber dann durch die Pubertät ein eigenes Bild bauen, wie will ich leben? Weil mit 12 bis 18 beginnt deine Gehirnentwicklung in eine Phase zu gehen, wo du alles neu sortierst. Wer Kinder hat, kennt das in der Pubertät wegen Umbau hier oben geschlossen. Ja? So. Das heißt, die sind jetzt 8, 9 Jahre alt. Ihr Verhaltensmuster, wie ich mit der Welt umgehe, ist mal abgeschlossen. Und die nächsten 10 Jahre werden die dann irgendwann Erwachsene. Und werden durch die Pubertät sich die Frage stellen, wie möchte ich nicht leben? Und das werden ganz andere Erwachsene werden. Weißt du, und die Jugendlichen und Erwachsenen heute challengen ja schon das Arbeits- und Bildungssystem massiv. Die nächste Generation, die kommt, die wird da komplett drüber fahren. Und wir wissen jetzt schon von Studien, dass bis 2027 es weltweit über 80 Millionen Projektmanager geben wird in Unternehmen. Das heißt, Unternehmen bewegen sich in die Richtung, dass die Zukunft der Arbeit nicht mehr die klassische Job Description ist, sondern Projektarbeit sein wird. Deshalb brauchst du 80 Millionen Projektmanager, die Projekte managen. Das heißt, du wirst eine sehr fluide Arbeitswelt haben, wo du connected sein musst, du musst über digitale Themen drüber arbeiten können, du musst lernen, wo du dir schnell Wissen holst. Und diese jungen Leute, die nachkommen, wachsen genauso auf. Die sind dann ready. Nur bis dahin, diese Umbruchsphase tut halt allen weh, weil halt alle noch an dieser alten Welt festhalten, Job Description, alte Bildungswelt, Arbeit muss ja 40 Stunden sein und, und. Und wir sehen eh, dass da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und es jetzt schon nicht mehr funktioniert. Und ich sage immer, abwarten, die nächsten Generationen nachkommen, werden das ganz anders managen als wir. Ich sage nicht, dass es perfekt wird, aber es wird in vielen Bereichen um einiges besser werden und das, was nicht mehr funktional ist, wird wegbrechen.
Okay, vielleicht bleiben wir noch schnell bei den Erwachsenen in diesen Jahren, die da jetzt leben. Wie begegnest du denen? Weil natürlich, da ist Ungewissheit da, da ist Sorge da, alles wird anders, Hilfe. Was sagst du denen?
Denen sage ich, das Wichtigste ist mal zu lernen, den wichtigsten Skill, den ein Mensch zu lernen hat für sein Leben. Das ist Emotionsregulierung. Emotionsregulierung bedeutet, die Fähigkeit zu haben, dass nicht bei jeder Schreckensnachricht im Fernsehen du die Nerven wegschmeißt. Dass wenn du die Schlagzeile liest, keine Ahnung, auf der Straße sind nur mehr die Messerstecher unterwegs, dass du dir denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen. Weil das stimmt einfach nicht. Ja? Diese Schlagzeilenkultur, die wir uns erschaffen haben, macht die Leute fertig. Und unser Gehirn, leider Gottes, wenn es 6 bis 7 Mal dasselbe liest, glaubt es leider, ohne etwas selbst erlebt zu haben. Deshalb glauben auch alle, alles wird gefährlich auf der Straße, obwohl es so nicht unbedingt stimmt. Ja, weil die Zahlen zeigen was anderes. So, das heißt, was ich Erwachsenen sage, ist, ihr müsst lernen, ruhig zu bleiben. Und ihr müsst euch wieder daran gewöhnen, dass ihr neue Dinge lernen müsst. Das heißt, wenn KI kommt, checkt ihr einen Account bei ChatGPT und lernt das. Allerdings, wenn du weißt, dass der Gegenpol zur klassischen KI Beziehungsfähigkeit ist, stell dir die Fragen, weißt du eigentlich, wie Beziehungsfähigkeit geht mit deiner Familie? Bist du wirklich mit allen Leuten im Reinen? Wie gehst du mit dir selber um? Das heißt, das Thema der Selbstführung. Wie schaue ich auf mich selbst? Wie reguliere ich meine Emotionen? Wie baue ich mir starke Bindungen? Am Arbeitsmarkt, bin ich wirklich jemand, der sich ständig selbst weiterbildet oder warte ich darauf, ob mein Arbeitgeber mich weiterbildet oder nicht? Das in diese Selbstverantwortung zu gehen, in seinem engsten, kleinsten Kreis, ist das, was ich allen Erwachsenen aktuell rate, weil das sind die einzigen Dinge, die du auch steuern kannst.
Vielleicht schauen wir abschließend noch einmal zum Diakoniewerk an sich. Ja. Das befindet sich ja auf einem, wie du weißt, sehr großen Transformationsprozess. Genau. Was würdest du denn dem Diakoniewerk auf diesem Weg, der ja doch ein langer und weiter auch ist, jetzt abschließend noch mitgeben wollen?
Also dem Diakoniewerk würde ich auf jeden Fall bei dieser Transformation sagen, es gibt einen Grund, warum das seit 150 Jahren funktioniert hat. Nur die vergangenen 150 Jahre werden wenig zu tun haben mit den zukünftigen 150 Jahren. Das heißt, es gibt Dinge, die Basis, warum macht man das? Diese Verankerung mit dem Sinn, warum man begonnen hat, die muss bleiben, die muss nachgeschärft werden. Da muss man drauf schauen, dass alle in der Organisation, jede einzelne Person, das wirklich verinnerlicht hat und zwar auch für sich selbst übersetzt hat. Das ist das, die Basis. Und das andere ist, ich wünsche euch eine große Frustrationstoleranz, weil Transformation in jeder Organisation ist niemals abgeschlossen. Das ist mal das Erste. Es ist ein ongoing Prozess. Und auf dem Weg dorthin, immer wenn man sich denkt, jetzt haben wir es verstanden, kommen 10 andere Dinge, die nicht funktionieren. Und jedes Mal, wenn man sich denkt, jetzt haben wir es ja schon 4-mal versucht, warum geht denn das nicht? Das ist normal. Lernt, dass ihr euch anschaut und sagt, boah, solange wir jeden Tag einen Schritt nach dem anderen gehen, sind wir am richtigen Weg. Das ist das, was ich nach über 40 Transformationsprojekten in den letzten 10 Jahren wirklich gelernt habe. Und lernt, die Dinge anzusprechen, wie sie sind. Jetzt ist in der Transformation nicht die Zeit, Schönfärberei zu machen, falsche Harmonie zu leben, sondern es ist manchmal besser, Dinge klar anzusprechen, aber mit der Intention zu wollen, dass alle dadurch wachsen. Nicht, weil man jemanden fertig machen will, sondern weil man will, dass alle wachsen. Das geht nur, wenn man Dinge anspricht, die offensichtlich am Tisch liegen, die verändert gehören, aber wo vielleicht niemand das heiße Eisen angreifen möchte. Und das gilt aber jetzt nicht nur für das Diakoniewerk, das gilt für alle Organisationen, aber gerade eine Organisation, die so systemrelevant ist, muss diese Dinge noch viel schneller verstehen, als vielleicht ein klassisches Unternehmen da draußen, das vielleicht nur profitorientiert ist.
Mhm. Vielen Dank, lieber Ali, für dieses Gerne. Wirklich inspirierende Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter philosophieren. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem tollen weiteren Weg. Und ja, sagen noch einmal Danke, dass du im Rahmen des Zukunftssalons des Diakoniewerks zu Gast warst.
Ich danke euch von Herzen.
150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit bringt sehr viel Neues. Wir dürfen in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf diese Reise gerne mit. Offene Fragen beantwortet das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ja, und wenn ihr auch weiterhin Infos wollt rund um das Diakoniewerk, abonniert den Podcast gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Ist das Spotify, aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das war sie, die letzte unserer Spezialfolgen rund um den Zukunftssalon des Diakoniewerks in der Linzer Tabakfabrik. Ab jetzt erscheint Dialog wieder wie gewohnt, zweiwöchentlich am Dienstag. Lieber Ali, danke fürs Dabeisein.
Ich danke euch von Herzen. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.